ARD. MDR Kultur. Unter Büchern.
Herzlich willkommen im Literaturhaus. Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich auf eine Autorin heute Abend, der ich schon ein paar Mal begegnet bin. Immer mit großer Freude und mit großem Gewinn. Herzlich willkommen, Angela Steidle.
Danke sehr.
Und heute geht's mit Ihnen ins Kino mit Ihrem neuen Buch Ins Dunkel. Gerade erschienen im Surkamp Verlag. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass es dieses gesellschaftliche Ereignis Kino gar nicht mehr so gibt, sondern dass wir alle in unsere privaten schwarzen kleinen Kästchen gucken zu Hause, oder?
Das ist total bedauerlich, denn es ist grundsätzlich was anderes, ob man denselben Film zu Hause streamt oder gemeinsam im Kino guckt. Denn ein gemeinsamer Kinoabend ist nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, sondern ein geteiltes ästhetisches Ereignis, tunt sozusagen ganz anders in so ein Kunstwerk ein. Wenn man merkt, boah, die anderen lachen an derselben Stelle, die anderen wundern sich ähnlich, dann wird eine Verständigung erzielt über das Werk, das man da gemeinsam sieht. Und man geht gekräftigt aus einem Gemeinschaftserlebnis heraus. Und das bleibt natürlich alles auf der Strecke, wenn man sich nur zu Hause vielleicht nur halb amüsiert, weil man nebenher auch noch kocht oder die Kinder versorgt.
Das geht hier heute nicht im Literaturhaus. Kochen, Kinder versorgen, das machen zum Glück andere Menschen, gerade für Sie. Es ist sehr schön, dass Sie hier sind zu diesem gesellschaftlichen Ereignis Lesung. Und es ist schön, dass wir in diesen Roman steigen. Bevor wir ins Dunkel gehen, allerdings noch ganz kurz. Vor genau 10 Jahren haben wir uns kennengelernt auf einer Lesung in den Frankischen Stiftungen, nämlich mit dem Roman Rosenstengel, der damals erschien. Das war die Biografie von Katharina Link alias Anastasius Rosenstengel. Und da haben sie zwei Biografien verknüpft, nämlich eben diese von Katharina Link und Ludwig II., ein Buch, das ins 18. und 19. Jahrhundert führt. Katharina Link, die sich in Männerkleidern durch die Welt bewegt hat. Sie sind so ein bisschen mit dieser Figur verbunden, jetzt nicht nur für mich, weil ich sie so kennengelernt habe. Und ich frage mich natürlich, wenn Sie so nach Halle kommen, ist da Katharina Link irgendwo noch in Ihren Gedanken oder sind Sie mit Ihren Büchern jetzt ganz weit weg?
Oh nein, mein Herz ist hier immer ganz stark bei ihr. Es war für mich auch ganz bewegend. Heute am Hauptbahnhof gehe ich natürlich zu der feministischen Ergänzung der berühmten Hallenser, die da an die Wand gepinselt sind bei der Unterführung, wenn man vom Bahnhof in die Stadt geht. Also aus Bahnhofssicht gesehen kommen dann zuerst die Frauennamen, die vergessen worden sind bei der dann späteren Runde der Fotos der berühmten Hallenser in diesem Kreisel. Wie heißt der?
Riebeckplatz.
Genau. Und da habe ich wieder mein Foto gemacht von dem Schriftzug von Katharina Link und alias Anastasius Rosenstengel. Und ich bin schon vor 2 Tagen in Halle nur umgestiegen auf dem Weg von Leipzig nach Halberstadt. Und da war mir sehr bewusst, das war der Weg, den Katharina Link 1717 gemacht hat, als er in Männerkleidern von Halle nach Halberstadt ist. Das heißt, diese Person, die bleibt bei mir.
In dieser Zeit waren Sie sehr produktiv in den letzten 10 Jahren. Es gab weitere Bücher, eins über Ann Lister, eines, was quasi ein Making-of von Ann Listers Lebensweg war oder beziehungsweise ihrer großen Reise am Schluss. Dann gibt es ein wunderbares kleines Büchlein, was ich auch dabei habe, das ich sehr liebe, Poetik der Biografie. Da kann man so ein bisschen nachlesen, wie Sie schreiben, wieso Sie schreiben und was so Ihre Idee ist von Biografie. Und dann vor 3 Jahren kam der Roman Aufklärung heraus. Da ging es nach Leipzig zu Dorothea Bach, der ältesten Tochter von Johann Sebastian. Also wir stellen fest, Biografien sind Ihre Profession und Ihre Protagonistin, die ja, schreiben Sie uns ganz gewitzt ins Gedächtnis. Ich habe Sie alle noch sehr präsent. Wir sind natürlich gespannt, wie es jetzt weitergeht mit den Frauen in Ihrem Werk. Also Sie schreiben immer anders. Also es sind Dokumente, teilweise Briefe, die Sie nutzen, es sind Dialoge, es ist alles klug komponiert und immer auf eine andere Weise. Und dieser Roman nun macht etwas sehr Besonderes, nämlich er setzt uns ins Kino. Und ich finde, wir sollten eigentlich direkt mal einsteigen Müssen wir irgendwas wissen, bevor wir mit der ersten Lesepassage loslegen, oder wollen wir hinterher alles erklären?
Wir wollen hinterher alles erklären, denn ich fange einfach mit dem Anfang an. Das ist am voraussetzungslosesten und dann wissen Sie, wie es funktioniert. Wir sitzen im Dunkeln. Auf der Leinwand sehen wir einen lichten, verschneiten Wald. Eine schlaksige Gestalt eilt durch das Bild, den Mantel fest gegürtet, die Hose in kniehohen Stiefeln, einen Hut mit breiter Krempe tief ins Gesicht gezogen. Mühelos springt sie über einen Busch, einen Graben hinunter und wieder hinauf. Als sie aus dem Wald heraustritt und auf die Landstraße blickt, wiehert ein Pferd und ein Motor heult auf. Ein schnittiger weißer Wagen steckt in einer Schneewehe fest, die Hinterräder drehen durch. Eine Dame im Janker, ein Kopftuch unterm Kinn geknüpft, stemmt sich vergeblich gegen den Kofferraum. Die Gestalt aus dem Wald setzt eine Sonnenbrille auf und tritt hinzu. Wortlos schiebt sie mit an, die Räder greifen und sogleich ist der Wagen wieder auf sicherem Grund. Die Dame mit dem Kopftuch will freudig danken, aber die Gestalt ist schon weiter geeilt. An einem halb zugefrorenen Flüsschen entlang passiert sie das Ortsschild Klosters. Vorbei an verwaisten Tennisplätzen, drei Garagen und einem Pferdestall erreicht sie das schlichte Haus Fliana. Drinnen nimmt die Gestalt auf der knarzenden Holztreppe zwei Stufen auf einmal. Im Obergeschoss klingelt sie bei Viertel und lässt sich, ohne abzuwarten, mit einem Schlüssel selbst ein. »Salka«, ruft sie, »ich bin wieder da.« Ihre Stimme erinnert an ein warmes Cello. »Greta«, von etwas weiter weg ertönt eine dünne Kopfstimme, »bin in der Stube.« Im Flur sehen wir die Gestalt von der Seite. Ihre Brust hebt und senkt sich noch stark von ihrem raschen Gang. Sie legt den Mantel ab, dann den Hut, zuletzt die Brille. Wir erschrecken ein wenig oder erstaunen oder beides. Greta schüttelt ihre glatten, graublonden Haare auf, reibt sich die klammen Hände und öffnet eine Tür. Wir sehen einen Couchtisch, ein Sofa, überladene Bücherregale, eine Kommode, die vielleicht einen Fernseher verbirgt. An den Wänden hängen dicht an dicht gerahmte Fotos in Schwarz-Weiß. Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, Thomas Mann. Ist das Bert Brecht? Fast alle Fotos ziert eine Widmung. For Salka, devotedly, oder unvergesslich, unvergessen. Tief in einem Sessel versunken sitzt eine alte Dame, die weißen Haare wolkig aufgetürmt. Hab mir schon fast Sorgen gemacht. Sie legt ihr Buch auf der Armlehne ab, die Seiten offen nach unten. Tee? Mit etwas Mühe schenkt sie ein. Greta lässt sich aufs Sofa nieder und umschließt die Tasse mit beiden Händen. Kalt draußen. Sie genießt den Duft, bevor sie trinkt. Gut wie immer. Schelmisch lächelt sie Salka an. Mit was drin würde er noch besser wärmen? Im Buffet. Salka deutet mit dem Kopf zur Seite. Hat mir Orson geschenkt. Er war Silvester mal wieder da. Herrlich, der Schnee. Greta nippt am Whisky. Viele Skifahrer sind angereist. Die Erika ist übrigens auch gekommen. Welche Erika? Na, die Mann. Greta holt aus der Brusttasche ihres Wollblazers ein schmales Etui und steckt sich eine Zigarette zwischen die Lippen. Da ihr Feuerzeug versagt, hilft sie sich am brennenden Stöfchen. Gedankenvoll sieht sie dem Rauch nach. Ach so, die Mann. Strahlt sie noch so wie früher? Witzig und charmant wie je, ein bisschen dürr, aber immer noch sportlich elegant. Salka legt ein Foto als Lesezeichen in ihr Buch. Ist sie nicht genauso alt wie du? Sie ist übrigens nicht allein eingetroffen. Sondern? Mit einer anderen Frau. Letztes Jahr ist sie mit ihrer Mutter aufgekreuzt, haben in Davos gekurt, Logis aber lieber hier genommen, wegen des Zauberbergs, du weißt schon. Mit ihrer, Salka sucht nach einem Wort, Bekannten ist sie jetzt vorerst im Pardenn abgestiegen. Greta nickt. Auf dem Fenstersims entdeckt sie halbwelke Alpenveilchen. Sie steht auf, zupft ein wenig an den Blättern und prüft die Erde. Du hast wieder zu viel gegossen. An jedem zweiten Tag reicht Sprechen. Neben den Blumen bemerkt sie einen blinden Handspiegel mit Griff. Greta nimmt ihn, dreht beherzt die Scheibe und blickt durch Seeschlitze. Ein Lebensrad! Wo hast du denn das her? Hat mir die Helene Weigel geschenkt, letztes Jahr in Berlin. Sie hatte mich zu der Festwoche eingeladen. Brecht wäre doch 70 geworden. Greta kehrt mit dem Lebensrad zurück aufs Sofa und gibt der Scheibe nochmals Schwung. Als kleiner Junge war ich süchtig nach diesen bewegten Bildern. Sie lässt das Spielzeug sinken. Sie haben dich also reingelassen? Ich könnte in Ost-Berlin sogar leben, wenn ich wollte. Eingesperrt hinter diesem antifaschistischen Schutzwall? Hätte Dubček weitermachen dürfen, hätte der Prager Frühling auch in der DDR blühen dürfen, wäre ich vielleicht fast ins Grübeln gekommen. Aber jetzt, wo die Russen in die CSSR einmarschiert sind, Salka setzt ihre Tasse ab, klirrend. Hast du von dem Studenten gehört, der sich vor 2 Wochen mitten in Prag angezündet hat? Sorgenvoll nicken sich die beiden zu. Dann schenkt Greta Whisky nach und lehnt sich wieder zurück. So, so, die Erika. Wie ist sie denn, zu Fuß? Bis zu ihrem Auto schafft sie es noch. Greta verengt nachdenklich die Augen. Und die andere? Ist wohl jünger. Sollen wir sie heute Abend treffen in der Krishuna? Ich könnte den runden Tisch bestellen. Greta spitzt die Lippen. Warum nicht? Und ich zahle auch, keine Sorge. Also für dich und mich. Mein Vorschuss ist halt schon aufgebraucht. Was macht denn dein Buch? Es soll jetzt tatsächlich erscheinen, im April. Ich habe mich für The Kindness of Strangers als Titel entschieden. The Kindness of Strangers? Greta sieht Salka perplex an. Welche Fremden waren denn je nett zu dir? Komm doch schon. Und wer ist je nett zu Fremden? Salkas Blick streift die Fotos an der Wand. Ich will und werde an die Güte von Fremden glauben, bis an mein Lebensende. Und du musst übrigens keine Angst haben. Was dich betrifft, bleibt alles so, wie du es das letzte Mal abgesegnet hast. Greta drückt die Zigarette aus. Die Erika. Gott, ist das lange her. Sie hält das Lebensrad noch einmal an die Augen und dreht die Scheibe. Das war nach der Deutschlandpremiere von Gösta Berling. Ich war mit Moje eigens nach Berlin gefahren. Meine erste Auslandsreise. Was war ich aufgeregt. Ich war ja erst, Greta rechnet, 18.
Ja, dankeschön, da sind Sie alle schon versammelt. Ne? Sowas wie eine Establishing Scene gleich zu Anfang, kann man sagen, zu Beginn des Romans. Um diese Figuren wird es dann auch gehen. Im Weiteren, wie sind Sie eigentlich zu diesen Figuren gekommen oder wie sind die Figuren zu Ihnen gekommen? Es muss ja irgendeinen Moment gegeben haben, in dem Sie gedacht haben, so, jetzt schreibe ich darüber.
Ja, das ist ein ganz großer Unterschied, eine große Diskrepanz, vor allem in dem Fall zwischen, wann sind die Figuren zu mir gekommen und wann konnte ich darüber schreiben. Denn zu mir gekommen ist die allererste im Dezember 1980. Da war ich 12 Jahre alt und habe im Fernsehen Königin Christine von 1933, einen Hollywood-Streifen mit Greta Garbo in der Hauptrolle gesehen. Da wurde Greta Garbo 75 Jahre alt und im Fernsehen gab es noch sowas wie, jetzt zeigen wir mal alle bedeutenden Filme von ihr. Und so bin ich zufällig auf sie gestoßen und sofort war es um mich geschehen. Ich brauchte noch viele Jahre, um durchzubuchstabieren, was alles mit mir geschehen war und welche Interessen daran dadurch geweckt wurden und welche Erkenntnisse über mich selbst. Aber sie hat mich dann nie wieder verlassen. Ich wurde also früh schon als Teenager zur Greta Garbo-Expertin. Wer sich einmal in Garbo verliebt hat, macht mit Marlene Dietrich weiter. So kam also die in mein Leben. Dann das Interesse für den frühen Film und den Stummfilm. Und all das habe ich als private Obsession und Hobby sozusagen, als Hobby-Cineastin durch mein Leben geführt. Ohne zu ahnen, dass ich da eigentlich eine Stofffülle und eine Expertise zusammentrage, aus der ich eines Tages mal einen Roman formen könnte. Es gab eher sogar unterwegs in den Jahrzehnten seitdem so Irrwege, dass ich dachte, ich könnte vielleicht mal eine Biografie über Königin Christine schreiben, die eine sehr interessante Gestalt des 17. Jahrhunderts ist, die hier in Deutschland relevant den 30-jährigen Krieg beendet hat und davon träumte, eine bessere Welt zu schaffen mit Hilfe von Wissenschaft und Kunst. Auch das für mich sehr wichtige Utopien und Vorstellungen. Aber gemerkt, dass ich aus diesem angesammelten Material etwas machen kann, habe ich erst, als ich über unsere Gegenwart verzweifelt bin und mich so, wie sicher sehr viele von Ihnen, wundere, erschrecke, verwirrt bin über die Tatsache, dass unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit durch die Medien immer stärker verzerrt wird. Und damit meine ich jetzt eben nicht die freie Presse, die uns noch hilft, die Wirklichkeit zu sortieren, sondern all die Störfaktoren von alternativen Fakten und so weiter. Und das Ringen um die Wirklichkeit und was ist wahr in den Filmchen und Bildern, mit denen wir bombardiert werden, das hat mich dann erinnert, dass der frühe Film schon einmal einen Schock ausgelöst hat in der Frage, was ist denn diese Wirklichkeit, dieses Abbild von unserem Leben auf der Leinwand? Als die Fotografie laufen lernte, hat sie vor 100, 125 Jahren das Publikum ähnlich schockiert in der Wirklichkeitswahrnehmung. Und das war die Parallele, die mir auf einmal klar wurde. Und damit hatte ich einen Perspektivenwechsel, dann war es nicht mehr nur Leidenschaft und Obsession, sondern ich konnte den Stoff befragen. Und damit konnte ich dann arbeiten. Und das war dann relativ schnell in 2, 3 Jahren geschehen.
Sie haben jetzt ganz viele Themen schon angesprochen, auf die wir kommen, auch mit den anderen beiden Lesestellen, die es noch gibt. Also Wahrheit oder, Fiktion, wie auch immer. Also wo ist etwas greifbar oder wo kann auch was erfunden werden? Wie finde ich etwas raus? Was will ich überhaupt? Brauche ich eine Wahrheit? Oder auch die Frage, wie stellen sich Frauen da in den Medien, wie werden sie dargestellt, der Blick auf sie, der Blick von ihnen etc. Also das werden wir alles noch ein bisschen genauer anschauen. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, mit der privaten Obsession war es wahrscheinlich nicht getan, auch mit dem privaten Material. Sie sind jemand, der sich akribisch reinarbeitet in ein Thema. Das ist dann ja auch eine Entscheidung gewesen, etwas, was Ihnen biografisch vielleicht nahe ging oder was sie fasziniert hat, vielleicht auch persönlich dann zu einem ausgeleuchteten Thema zu machen, in das sie sich reingraben und mit dem sie auch ganz viel Zeit verbringen. Im Zweifel wird es ihnen über, hatten sie je so den Gedanken, das trägt, das kriege ich hin?
Ja, von solchen, wie soll ich sagen, ich kann immer nur arbeiten, wenn ich verliebt bin. Buch für Buch ist eine Leidenschaft und ein Feuer und ein Funke, den ich weitertragen möchte. Das hält mich immer am Arbeiten. Die Überzeugung, dass ich einen Stoff habe, für den ich glühe und von dem ich überzeugt bin, das mag ein Irrtum sein, aber ich bin überzeugt, dass andere sich auch daran freuen werden. Und der Zweifel ist dann höchstens, ob ich es schaffe, die Form zu finden, um dieses Feuer weiterzutragen. Mhm. Aber von meinem Stoff bin ich, wenn er mich hat, immer überzeugt.
Und das Schöne ist, dass man diese Verliebtheit auch liest in dem Buch. Also man verliebt sich sofort. Es ist einfach so, das ist eine Atmosphäre, die, ich habe schon fast gedacht, vielleicht ist es so ein bisschen infektiös. Also man möchte auch irgendwie mehr wissen über diese Zeit. Man schlägt das Buch zu und will dann gleich diese ganzen Filme mit den schönen Frauen, mit den hohen Wangenknochen sehen. Es ist tatsächlich aber so, dass sie dann eine Form finden mussten dafür. Es war ja nicht einfach so eine Geschichte, die hingeschrieben werden sollte, sondern sie haben sich haben sich mit dem Kino näher beschäftigt und das auch als Form in Ihr Buch gebracht.
Genau. Ein Roman steht und fällt mit der Form. Ne? Meine Biografien gleichen sich untereinander viel eher als meine Romane, für die jeder meiner Romane hat eine ganz eigene Form. Und in diesem Fall war es so, als dann gesetzt war, gut, also ich hebe diesen Filmstoff und meine literarischen Figuren sind Schauspielerinnen und es werden Filme gedreht. Unter anderem wird in diesem Roman Queen Christina gedreht, Königin Christine, und der Anfang, den ich Ihnen vorgelesen habe, ist eigentlich der Anfang von Königin Christine mit dem stecken gebliebenen Auto. Das ist in Königin Christine, dem Film, eine im Schnee stecken gebliebene Kutsche. Wer inkognito hilft, ist Greta Garbo, sowohl im Film als auch im Roman. Die erste Enthüllung ihres Gesichts, kunstvoll hinausgezögert durch den Hut, das ist abgeguckt vom Film, das ich hier adaptiere im Roman. Mit diesem Filmsujet und den Figuren kam dann die Idee recht bald, also so bald auch nicht, ich grüble schon eine Weile und mache Entwürfe, aber die Idee, okay, es werden so viele Romane verfilmt, übrigens schon damals. Wie wäre es eigentlich, einen Roman zu schreiben, der sich liest, wie wenn man einen Film sähe, der so tut, als sei er ein Film? Und da habe ich dann experimentiert, wie das gehen könnte. Mir half mein Wissen als Literaturwissenschaftlerin, Gelernter und als Hobby-Cineastin, dass der frühe Film sich sehr viel vom Roman abgeguckt hat. Zum Beispiel hat schon der realistische Roman des 19. Jahrhunderts mit Parallelmontagen gearbeitet. Dickens, Tolstoi. Stichwort Anna Karenina, das Erzählgeschehen um Anna, ihren Ehemann und ihren Liebhaber einerseits, das Erzählgeschehen um Levin, Kitty und den Gutshof andererseits. Die Erzählstränge berühren sich nur punktuell, aber im Kopf entsteht beim Lesen ein Panorama der Zeit des Romans. Das ist Parallelmontage und das hat sich der Film mit seiner Montagetechnik ganz einfach abkupfern können. Genauso die Rückblende, die ist ebenfalls aus der Literatur entnommen. Jede ordentliche Novelle des 19. Jahrhunderts hat eine Rahmenerzählung und darin wird erinnert in der Binnenerzählung. Ebenfalls das hat der Film übernommen und deswegen funktioniert so ein Szenenwechsel, wie ich es Ihnen vorgetragen habe, zwischen Szene 1 und 2. Das schluckt man einfach beim Lesen und sieht es vor sich. Das hat die Literatur vorgemacht, hat der Film nachgemacht, wie Rückblenden funktionieren. Und dann habe ich probiert, wie geht das? Kamerafahrten nachmachen ist ganz einfach. Die Blickrichtung formen, wohin guckt die Kamera, das Wort Kamera fällt nie, es sei denn, es geht um eine Kamera, aber trotzdem die Lesenden so zu lenken, dass bei Dialogen Schuss und Gegenschuss entsteht oder wir jemanden in ein Panorama sehen oder in Großaufnahme, das war alles, habe ich dann gemerkt, eigentlich gar nicht so schwer nachzustellen. Fordernder waren dann so filmische Dinge nachzustellen, wie Matchcuts zum Beispiel, also dass jede Szene bildlich oder dann auch literarisch adaptiert mit der vorhergehenden zu tun hat, was aufgreift, zum Beispiel ein Auto oder sowas. Akustische Klammern, harte Schnitte und so weiter. Damit habe ich dann experimentiert und irgendwann wusste ich, okay, das geht. Das größte Problem, das ich dann aber hatte, war das erzählende Wir, das jetzt auch schon aufgetaucht ist. Denn um diese Form beizubehalten, musste ich ja immer eine Oberfläche beschreiben, die man sieht, aber mit Mann wollte ich nicht arbeiten, die wir sehen, im permanenten Präsens. Aber darf man heute wir sagen, das geht ja eigentlich gar nicht, denn wir haben zu Recht vor Jahrzehnten den Pluralis Majestatis auf den Müllhaufen der Geschichte getan. Und niemand möchte mehr paternalistisch für alle sprechen. Wir leben im Zeitalter der Diversität. Aber gerade das Stichwort Verzweiflung an unserer Gegenwart hat mir dann eigentlich Mut gemacht, doch mal ein Wir auszuprobieren. Denn wir leben in einer Zeit der Spaltungen. Wir sollen auseinandergebracht werden. Und dabei stimmt das doch gar nicht. Uns verbindet doch viel mehr, als uns trennt. Die Conditio Humana gilt für alle. Wir werden in dieses Leben geworfen, wollen was draus machen, wir wollen lernen, sehnen uns nach Erkenntnis, wollen im Leben ankommen, wollen lieben, wollen mit anderen auskommen, müssen mit anderen auskommen, dürsten nach Gerechtigkeit, nach Erkenntnis, haben Angst vor dem Tod, suchen Trost in den Künsten. Das, was uns eint und dieses Wir, das wir auch im Kinosaal, wenn wir zusammen lachen, erleben, ist so viel stärker und wichtiger als das, was uns trennt. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das sogar eine politische Geste, einmal ein Wir auszuprobieren, ein chorisches Sprechen. Und ich hoffe auf das Wohlwollen beim Lesen, dass dieses Wir akzeptiert wird.
Demgegenüber steht auch ein Ich der Biografin, muss man sagen. Es gibt eine Szene zum Beispiel, wo Sie Marlene Dietrich besuchen als Angela Steidle. Sie verwechselt immer ihren Namen, sie weiß gar nicht, was ist das jetzt, meine neue Pflegerin oder so. Es ist eine wunderbare Szene, müssen Sie unbedingt nachlesen. Ich glaube, diese Szene hat Ihnen sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das stimmt. Also nach circa 100 Seiten verlässt der Roman einmal die Form und um erst ganz, ganz am Ende nochmal in diese Form zurückzufinden. Vorausgeht tatsächlich ein Filmriss, denn wir gucken einen klassischen 35mm Film beim Lesen, der noch reißen kann und das Zelluloid schnurgelt zusammen. Und dann kommt für ein Kapitel eine Szene, in der ich, Angela Steidle, Marlene Dietrich in ihrer Pariser Matratzengruft besuche. Und zu meinem großen Glück ist auch noch Erika Mann da. Die beiden sind so ein bisschen durchsichtig, erkennen mich aber oder nehmen aber wahr, dass ich da bin. Und Marlene Dietrich glaubt, ich sei ihre neue Pflegerin. Und wir kommen ins Gespräch. Und tatsächlich ist diese Szene, ich liebe sie auch sehr, ich freue mich sehr, dass sie auch finden, dass sie sehr lustig geraten ist. Und tatsächlich ist sie aber, wenn ich das ganz trocken versuche zu formulieren, eigentlich die heimliche Poetik auch, das, nicht nur dieses Romans, sondern ein bisschen auch meines gesamten Oeuvres. Der Roman hätte auch Projektionen heißen können, das ist aber kein schöner, weil ein technischer Titel. Es wäre um die Lichtprojektionen, Kamera gegangen, aber auch um die Projektionen, die wir uns von diesen Stars machen, die sich von sich machen. Marlene Dietrich hat 3 Fassungen ihrer Biografien vorgelegt und die widersprechen sich, ja. Also die hat selber Wirklichkeit erfunden, von ihrem Geburtsdatum ganz zu schweigen. Je älter sie wurde, desto weiter rückte ihr Geburtsdatum an die Gegenwart. Ja? Also Geburtsdatum nicht als Faktum, sondern als Wille und Vorstellung. Und in dieser Szene gebe ich nach so vielen Büchern, die ich über historische Gestalten geschrieben habe, endlich mal Zweien die Gelegenheit zu widersprechen. Da frage ich sie ganz konkret, ich will was wissen, nämlich Dinge, die man nicht wissen kann. Zum Beispiel die Frage, kannten sich Greta Garbo und Marlene Dietrich, ja oder nein? Und wenn ja, wie gut? Die Filmwissenschaft hat darüber Bibliotheken geschrieben, ohne zu einer Antwort zu kommen. In der Szene will ich es jetzt endlich mal wissen, aber natürlich kriege ich von Marlene Dietrich auch keine ordentliche Antwort. Das heißt, sie spielt mit mir und erklärt meine Projektionen und damit also eigentlich auch alles, was ich hier in diesem Roman vorstelle, als, naja, irgendwie stimmt auch nicht. Teils widerspricht sie mir glatt. Das heißt, ich habe mir die Freude gemacht, meinen Figuren endlich mal Freiraum und Würde zu geben, all das, was ich über sie schreibe, zurechtzustutzen.
Also die Biografie als etwas, was schon während des Lebens des Biografierten inszeniert wird. Oder geschrieben wird von demjenigen oder derjenigen.
Ganz so. Das war in einer früheren Gestalt, über die ich geschrieben habe, Anne Lister ganz stark so. Die hat sich als Lord Byron selbst inszeniert und ihr Leben erschrieben und war quasi eine literarische Gestalt. Nichts anderes hat die Hallenserin Katharina Link gemacht, die sich als Mann erfunden hat, als Prophet, als Soldat, als Handwerker. Und eine Marlene Dietrich und war da war natürlich eine ganz große Nummer.
Komik ist Stärke. Das ist auch etwas, was ich in dem Buch gelesen habe. Würden Sie es auch unterschreiben? Also die Frauen sind ja wahnsinnig witzig.
Oh, danke sehr. Ich freue mich so sehr, wenn Sie sich amüsiert haben. Mein Herz hängt sehr an der Komödie. Ich glaube, dass Komödien die gelungeneren Tragödien sind, denn auch Komödien nehmen das Elend der Welt in den Blick und das Elend der eigenen Person, mit dem man immer anfangen muss. Aber Komödien erlösen uns auch für einen kurzen Moment von diesem Elend, und das ist im Lachen, in dieser Katharsis. Und deswegen schätze ich gelungene Komödien viel höher ein als Tragödien in meiner persönlichen Hitliste. Und zum Beispiel haben antifaschistische Komödien vielleicht mehr zur Bekämpfung des Faschismus getan als man, nein, ich will es nicht aufrechnen, aber sie haben sehr, sehr große Verdienste. Ich denke da an Charlie Chaplins großen Diktator oder insbesondere an Ernst Lubitsch, Sein oder Nichtsein. Und in diesen riesigen Fußstapfen oder Gleisen wollte ich meinen Roman auch ein bisschen hineinführen. Er ist als teilweise als Screwball-Komödie mit sehr viel Dialogen, Punchlines, zack, zack, Tempo gearbeitet. Zwischendurch wird er, denn wir sind im 20. Jahrhundert, auch ein bisschen mehr ein Melodram. Aber ich wollte den Kontakt zum Lachen nie verlieren und hoffe, dass Sie sich bestens amüsieren beim Lesen.
Mit der nächsten Lesestelle steigen wir ins Filmgeschäft ein, 1930, gerade da, wo der Tonfilm den Stummfilm ablöst. Und da wird es nochmal ganz interessant auf einer Party.
Ja, wir sind jetzt 1930 in Hollywood, und zwar im Chinese Theater. Das ist bis heute ein Premierentheater am Hollywood Boulevard, genau da, wo die berühmten Fuß- und Handabdrücke im Boden sind, mit denen man damals gerade angefangen hat. Es beginnt erst mit Dialogfetzen, wir wissen nicht von wem. Nachher tauchen die Regisseure Ernst Lubitsch und Friedrich Wilhelm Murnau auf, die im Roman schon etabliert sind. Sie kennen die jetzt nicht, Sie müssen nur wissen, das waren berühmte deutsche Regisseure, die die Weimarer Filmkunst und den liberalen Spirit der Weimarer Republik sehr erfolgreich nach Hollywood gebracht haben. Stimmengewirr und enges Partygedränge empfängt uns. Frauen in schimmernden Roben und Herren im Smoking, Brillantine im Haar, plaudern im Stehen, Gläser klirren, im Hintergrund läuft bläserbetonte Jazzmusik. Ein Medley aus einem berühmten Film, denken wir. Aber welcher bloß? Die Wortfetzen, die wir vernehmen, sind größtenteils deutsch. Die UFA hat gekabelt. Der Film ist in Deutschland der totale Triumph. Der Film? Die Lola Lola. Oh, was für eine müde Eleganz. Eine lässige Trägheit. Schon wie sie dieses erste Lied runterleiert. Die Dame, die gerade spricht, stellt sich breitbeinig hin, zieht ein gelangweiltes Gesicht und singt: Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ach, das ist das eine Lied aus dem Medley der Musikkapelle. Ich habe den Namen der Hauptdarstellerin noch nie gehört. Die hatte ja bislang auch nur Komparsenrollen. Manchmal drei pro Abend. Die ist das. Was hat die dem Sternberg auf der Besetzungscouch bloß geboten? Kalbszunge in Aspik, Eisbein mit Sauerkraut und Kartoffelpüree, Kohlrouladen in Specksoße. Mit jedem Gericht wurde ihre Rolle größer. Jeden Mittag eine heiße Kochkiste. So schafft man auch den Durchbruch. Emil Jannings soll toben, weil es nicht sein, sondern ihr Film geworden ist. Haben ihn ja sogar umbenannt deswegen. Im Getümmel erblicken wir Charlie Chaplin. Fast hätten wir ihn nicht erkannt. So grau sind seine welligen Haare in Wirklichkeit. Wir versuchen, ihm näher zu kommen. Sie hat bei der Paramount einen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben. Die wollen sie als Konkurrentin zur Garbo aufbauen. Die singende Deutsche gegen die stumme Schwedin. Aber die Garbo hat die viel schönere Sprechstimme. Ah, trotzdem, da kann sich Greta jetzt warm anziehen. Ach, red nicht. Anna Christie ist der totale Triumph. Beim Publikum wie bei der Presse. Garbo talks, Land auf, Land ab, fährt einen Rekord nach dem anderen ein. Und das mitten in der Wirtschaftskrise. Die Menge spült uns durchs Foyer in den Saal. Neben einem bronzenen Kandelaber spricht Lubitsch mit einem kleinen Mann mit wildem Haar und Nietzsche-Schnauzer. Und wie haben Sie das Fräulein Dietrich so schön hinbekommen? Hören wir ihn fragen. Der Jannings hat da so Andeutungen gemacht, sie sei gar nicht so fotogen. Aber ich muss sagen, ausschließlich Licht von oben, damit die Wangenknochen Schatten werfen. Der Schnauzbart saugt die eigenen, recht fülligen Backen ein, ohne die Lippen zu öffnen. Schon ist ihr Gesicht dramatisch modelliert. Lubitsch nickt verstehend. Aber sagen Sie, Sternberg, Sie haben tatsächlich die englische Fassung unmittelbar im Anschluss an die deutsche gedreht? Szene für Szene in denselben Kulissen und Kostümen mit denselben Einstellungen. Die Proben und der erste Dreh auf Deutsch, der zweite dann auf Englisch. Ja, und wie ging das? Lubitsch gibt einem Kellner ein scheinbar verabredetes Zeichen. Naja, die Nebenrollen deutscheln auch in der englischen Fassung, schmunzelt der Schnauz, der also Sternberg heißt. Jannings und die Dietrich können aber beide ganz gut Englisch. Doch bei ihrem Song Falling in Love Again bekam Marlene die Moths einfach nicht hin. 2 Drehtage, 235 Wiederholungen, vergeblich. Das hat die mit sich machen lassen, staunt Lubitsch. Ja, und dann? Habe ich einen Komparsen gebeten, als Gast in dieser Kaschemme genau auf ihre Moths lauthals ein Bier zu bestellen. Sie lachen. Der Kellner bringt 5 Gläser Milch.
Dankeschön. Das hatte ich ja gehofft, dass Sie ein bisschen von Ihrer Stimmkunst hier auspacken. Das hat beim Aufklärungsbuch auch schon für großen Applaus gesorgt. Wir sehen also dieses rauschende Fest. Was passiert? Marlene Dietrich kommt in Hollywood an. Es ist 1930 und es gibt so irgendwie eine Verbindung zwischen UFA und Hollywood. Was ist das für eine Verbindung? Weil heute ist es ja eher so, dass Hollywood ist Hollywood. Die gucken jetzt nicht unbedingt, was wir hier für Filme machen.
Nein, gar nicht. Damals war es tatsächlich umgekehrt. Die Weimarer Republik hat eine Filmkunst hervorgebracht, die weltweit einzigartig war. Und das ist auch in Hollywood aufgefallen. Und Hollywood hatte aber damals schon mehr Geld, den dickeren Geldbeutel. Und denen ist es gelungen, zahlreiche Künstler, Regisseure, Schauspielerinnen und Schauspieler nach drüben zu locken. Und dort dann auch für eine erste große Filmkunstblüte in Hollywood zu sorgen. Ernst Lubitsch war der Erste, der den Weg bereitet hat. Emil Jannings, ein damals sehr berühmter Schauspieler, kam dann bald. Und eben auch der große Friedrich Wilhelm Murnau, der über Nosferatu mindestens bis heute noch bekannt ist, ist auch nach drüben gegangen. Und so war für so aus den frühen 20ern bis 33 eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen dem Kino der Weimarer Republik und Hollywood. Und man hat von beiden Seiten das Beste genommen.
Also was ich nicht wusste und was ich durch das Buch erst erfahren habe oder mir dann erschließen konnte, war, dass damals eine ganz offene Zeit für den Film da war und auch für die Sujets. Also man ist sehr offen mit Sexualität, mit Kriminalität auch umgegangen. Pre-Code nennt sich diese Zeit.
Ja. Das in der Lesestelle genannte Hays Code war in den USA erst eine freiwillige Selbstzensur, so wie es in der Lesestelle etwas rauskommt. Aber die Weltwirtschaftskrise führte auch in den USA zu gesellschaftlicher Restauration. Und die Kräfte, die die errungenen Freiheiten wieder rückgängig machen wollten, konnten sich dank des wirtschaftlichen Drucks durchsetzen. Da sind starke Parallelen zu uns. Ja. Und das Überraschende ist, dass das ebenfalls 1933 geschah. Da wurde das Hays Office verbindlich und seitdem spricht man vom Code und deswegen von Pre-Code-Filmen und alles, was danach kam, waren also Code-Filme. Und Pre-Code bedeutet, wow, das ist der liberale Weimarer Spirit im Hollywood-Kino. Das ist Marlene Dietrich in Morocco zum Beispiel, ihr legendärer Auftritt im Frack, wo sie dann eine Frau küsst, bevor sie sich natürlich doch für Gary Cooper entscheidet. Und Anlass für diesen die institutionelle Zensur war ausgerechnet der Film Queen Christina, also der, der mir so viel bedeutet, der mich zu diesem Stoff geführt hat und der im Roman gedreht wird, der aber auch sehr viele Szenen in der Gestaltung beeinflusst hat, wie zum Beispiel den Anfang und auch späteres. Denn Königin Christine, auch die historische, hat ab und an Männerkleider getragen. Sie war das einzige Kind von Gustav Adolf und wurde als Thronfolger erzogen, hat also die Ausbildung eines Jungen, eines Thronfolgers bekommen. Und auch das ist schon in den Quellen, es gab da eine Hofdame. Und von all dem hat der Film Pre-Code, Queen Christina, ganz viel aufgegriffen. Greta Garbo läuft in der ersten Hälfte des Films in Männerkleidern herum. Sie küsst ihre Hofdame auf den Mund, bevor natürlich auch sie einen Mann bekommt im Film. Die heteronormative Ordnung muss schon hergestellt werden, auch wenn sehr viel Pre-Code vorher erzählt werden konnte. Dafür sind ja sowohl Marlene Dietrich als auch Greta Garbo berühmt, dass sie das Handlungsspektrum für Frauen unendlich erweitert haben. In der Kleidung, Marlene Dietrich mit den Hosen natürlich. Greta Garbo hat nie einen BH getragen, nicht privat, nicht auf der Leinwand. Wenn man genau hinguckt, sieht man es überall. Also von wegen 1970er Jahre, wir verbrennen unseren BH. Das konnten die in Hollywood schon pre-code. Und dieser Film, also Königin Christine, der etliches Gewagtes hat und bringt, wurde dann zum Anlass, tatsächlich die Zensur in den USA einzuführen. Und auch deswegen ist dieser Vergleich Deutschland-USA in genau der Zeit, 33 und heimlich natürlich auch mit heute, man muss sagen, leider so ergiebig.
Nun schreiben Sie über eine Zeit, die extrem gut dokumentiert ist, allein dadurch, dass es diese Filme gibt. Das ist was ganz anderes, als ob man über das 17. Jahrhundert schreibt. Wie ist es, über solche Ikonen zu schreiben, über die schon so viel bekannt ist? Also zum Beispiel Marlene Dietrich, die sehr gerne am Herd stand. Das fand ich immer ganz interessant, dass sie gerne auch ihren Männern oder Frauen Bratkartoffeln gemacht hat oder Eier.
Wussten Sie das schon vor meinem Roman?
Das wusste ich schon vorher.
Ach! Ich dachte, damit könnte ich punkten.
Nee, aber ich habe es wiedererkannt. Ich habe es genauso erkannt wie interessanterweise, Sie haben, es wird ja immer Milch getrunken. Ne? Natürlich wird da keine Milch getrunken. Das ist ja auch ein Zitat.
Das kommt direkt aus Some Like It Hot. Das habe ich von dort geklaut. Manche mögen es heiß. Wenn man sich an die Eröffnungsszene denkt, ne? Da ist diese Whisky-Hölle, diese Bar in diesem Bestattungssalon und da wird immer Milch bestellt, Milk Scotch, Milk Bourbon und so weiter. Und das ist also eine direkte Referenz. Es sind mancherlei solcher Referenzen an Lieblingsfilme von mir oder an wichtige Stationen der Filmgeschichte reingebaut. Das ist spielerisch, das mag man erkennen, man kann auch drüber weglesen, ist ganz egal.
Aber wie ist es, sich nochmal tatsächlich ein Bild zu machen von diesen Ikonen? Ist ein bisschen ein komischer Satz, Bild von Ikonen machen, aber sich nochmal eine neue Ikone dahinzustellen, ja, über die man schreibt oder von der man schreibt.
Ich habe damit ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Für mich sind die beiden Ikonen und ich glaube für die Generationen vor mir auch noch. Ich glaube aber, dass die Jüngeren zum Beispiel beim Vornamen Greta eher an Thunberg denken und Garbo gar nicht so auf dem Schirm haben. Und Marlene Dietrich maximal die noch ab und an durch die Vogue blättern, weil sie da in tollen Schwarz-Weiß-Fotos erinnert werden. Das heißt, ich hatte ein Mischgefühl. Für manche sind sie große Ikonen und andere wissen gar nichts aus dem Publikum. Für die gewinne ich diese Gestalten erst wieder durch meinen Roman. Ich hatte den Eindruck, ich darf sehr wenig voraussetzen, bis auf, dass doch einige was wissen, aber die große Menge doch nicht. Ich hatte eine sehr interessante Warnung von meiner Agentin bekommen, als ich ihr den Stoff zum ersten Mal vorgestellt habe. Da sagte sie zu mir, pass aber auf, Ikonen sind Oberfläche. Und das war eine Hilfestellung für mich, zur Form des Romans zu finden, nämlich Oberfläche zu beschreiben, scheinbar. Aber so wie Filme ja nicht an der Oberfläche bleiben, sondern was mit uns machen, sie jagen uns Angst ein, sie bringen uns zum Lachen und so weiter, so habe ich es ganz persönlich in meinem Leben erlebt, dass Ikonen nicht nur Oberfläche und Göttinnen weit weg sind, sondern in mein Leben einwirken. Also ich kann es ganz kurz zusammenfassen, Greta Garbo hat mein Coming-out ausgelöst. Das habe ich zwar erst viele Jahre später kapiert, aber dann konnte ich es auf diese Schlüsselszene zurückführen. Und ich bin mir sicher, jede und jeder von Ihnen hat solche Schlüsselmomente oder hat sich verschuldet, um mal ein Konzert mitzukriegen von einem Star oder hat eine Reise gemacht oder irgendwas völlig Verrücktes, weil das geschehen musste. Das heißt, diese Ikonen, mit denen wir leben, sind eben nicht nur weit weg, sondern sie sind auch ganz nah in uns drin. Und dieses Wissen hat mir ermöglicht, sie auch zu privaten Figuren zu machen. Denn in meinem Roman sind sie private Figuren mit Vorzügen und Lastern und Charakteristika und so. Und deswegen hatte ich dann beschlossen, ich lasse mich nicht abschrecken, dass das Ikonen sind. Sie sind aus Fleisch und Blut.
Und Sie sind Influencerin. Das finde ich ganz interessant, dass immer mal wieder von so Followern gesprochen wird. Man muss die Zahl erhöhen derer, die einem folgen. Sie schreiben eigentlich von der Gegenwart, wenn Sie auch über diese starken Frauen schreiben.
Immer, natürlich. Geschichte wird immer von der Gegenwart her erzählt. Die Gegenwart ist die Hauptzeit auch beim historischen Erzählen. Die Verfasserin ist ein Kind der Gegenwart, das Publikum ist gegenwärtig und historische Stoffe müssen vermittelt werden für unsere Zeit. Das hat die seriöse Geschichtswissenschaft längst schon begriffen, von der habe ich das übernommen. Das ist in meinen Biografien bewusst und damit spiele ich natürlich auch in den Romanen. Hier ins Dunkel ist das, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ja überhaupt erst der Weg gewesen, dieses Material zu heben, indem mir klar wurde, ich betone das, was uns mit dieser Zeit verbindet und was uns heute interessiert. Auch wenn interessantes historisches Material da ist, das wir jetzt mittlerweile abgelegt haben. Das muss als Kuriosum und Freude natürlich auch immer drin sein, wie zum Beispiel die Kochrezepte in Aufklärung. Ne? Und mit solchen Formulierungen versuche ich das natürlich immer gegenwärtig zu machen beim Lesen. Und es ist mir eine besondere Freude, wenn sowas dann gleich auffällt, dass da ein Verb wie folgen benutzt wird, das man eigentlich in dem Zusammenhang nicht benutzt hätte. Das nehme ich natürlich als Marker für das heutige Lesepublikum, die das Geschehen nah an sich heranrücken soll.
Also ist schon ein Spiegel dessen, was jetzt gerade in der Welt passiert.
Schon. Wir dürfen natürlich auch nicht verschweigen, dass sowohl die Gutenberg-Revolution als auch die heutige Medienrevolution großartige Seiten hat. Dass damals, vor 500 Jahren, wurden Bücher billiger und damit letztendlich Bildung auf lange Frist gesehen für alle überhaupt nur denkbar. Ja? Auch diese Chancen hätte das Internet, hätte die digitale und hat die digitale Revolution ja auch. Aber es fällt eben auf und springt in die Augen, dass mit diesem Medienwechsel, der so unglaublich schnell passiert, auch das eine Parallele zum Film. Der Film war innerhalb von 25 bis 30 Jahren so entwickelt in der Filmkunst, Montagetechnik und mit dem Ton dann auch, dass es war weniger als eine Generation und der Film war etabliert und hat die Menschen quasi überrannt und war da und omnipräsent. Und uns passiert ja auch etwas noch Ähnliches, noch bevor überhaupt ordentlich in breitem Diskurs nachgedacht werden kann, wollen wir das überhaupt? Ist es schon längst geschehen? Wir haben diesen Fehler gemacht mit der Digitalisierung 1.0 und jetzt wird es mit der sogenannten künstlichen Intelligenz ja nochmal potenziert. Und die wird angewandt und benutzt, noch ohne dass wir uns über die Konsequenzen auch nur im geringsten klar sind.
Es ist natürlich so, noch, es steckt noch ein anderer Aspekt da drin und das ist der Aspekt der Wirklichkeit oder Wirklichkeitsabbildung, der in dem Roman auf jeder Ebene durchgespielt wird. Was war denn jetzt wirklich? Was war denn jetzt wahr? Ach, was hat denn jetzt gestimmt?
Genau. So wie der Roman hätte Projektionen heißen können, hätte er auch Wirklichkeiten heißen können. Deswegen ist, ich weiß, dass meine Leserinnen und Leser gerne wissen wollen, was stimmt und was hat Steidele erfunden. In allen meinen Büchern, auch hier in diesem Roman, ist hochgradig Recherche und Sekundärliteratur eingeflossen. Zum Beispiel hat Marlene Dietrich tatsächlich mit Leni Riefenstahl in den 1920er Jahren geboxt und beide waren Mitglied in Sabri Mahirs Studio für Leibeszucht auf dem Kurfürstendamm. Die kannten sich. Nur gehe ich da einen Schritt weiter und erfinde dieses blaue Auge. Das ist allerdings, wir denken doch alle, das hätte Leni Riefenstahl auch verdient, ne? Dass Marlene Dietrich ihr ein blaues Auge haut. Aber kurzum, dieses Spiel mit den Wirklichkeiten, dass die alle beim Leben ihre Wirklichkeit erfinden und so weiter, ist ein Thema des Romans, sodass ich fast sagen möchte, lasst doch mal locker beim Lesen, genießt den Roman als Roman und eines seiner eigentlichen Themen, wie konstruieren Medien, wie konstruiert Sprache, wie konstruieren Bilder Wirklichkeit? Und wie schaffen wir es, obwohl die Wahrheit, die Wirklichkeit zumindest verlässlich einzukreisen? Denn so weit kommen wir, auch wenn es die ungeschminkte Wahrheit vermutlich nie gibt, denn wir müssen sie medial wiedergeben, mindestens durch Sprache. Und damit passiert schon ein erster Verfremdungseffekt. Aber in Freiheit und in Demokratie, bei freier Presse, bei freien Wissenschaften, bei freiem Sprechen, können wir uns in einem kritischen Diskurs miteinander sehr genau darauf einigen, was so ungefähr passiert, wer die Macht hat, wer wen unterbuttert, wer das Geld hat, wo es hinströmt und so weiter. Das heißt, sowas ist eigentlich auch ein heimliches, großes Thema des Romans und gar nicht so sehr dieses, welches Detail stimmt jetzt und welches nicht, sondern ja, lasst uns gemeinsam darüber nachdenken und die Wirklichkeit einkreisen. Lasst uns vor allem, wie Erika Mann und Marlene Dietrich, die wackeren Antifaschistinnen, dafür sorgen, dass wir in dieser Freiheit und in dieser Demokratie weiter zusammen denken dürfen.
Auf jeden Fall führt der Roman uns in eine Gesellschaft zwischen Faschismus und Hollywood, Star-Allüre und Bratkartoffelpfanne. Er führt sehr in unsere Gegenwart, wie wir gerade gehört haben, ein mit Lust und ja, an der Lust recherchiertes Kunstwerk, nachdem man, wie gesagt, sofort jeden Film der großen Diven anschauen möchte. Angela Steidele, ich danke Ihnen sehr für dieses Buch und ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Und Ihnen danke fürs Interesse vor Ort und am Lautsprecher. Das war Unter Büchern unterwegs von MDR Kultur am 9. Oktober 2025 aus dem Literaturhaus in Halle. Ich bin Katrin Schumacher. Vielen Dank und Ahoi.
Your smile.